vom 7.8. Weshalb eskalieren die gewaltigen Proteste in Großbritannien? In zahlreichen Städten in Großbritannien bricht Gewalt aus. Zwei Gruppen haben sich radikalisiert, aber die Frustration reicht bis in die gesellschaftliche Mitte. Er wolle Großbritannien erneuern, versprach der frisch gewählte Premierminister Keir Starmer. Jetzt muss er es erst einmal befrieden. Kaum einen Monat im Amt hat es die Labour-Regierung mit den Gewaltausbrüchen in mindestens 16 Städten zu tun. Eine Lage, wie sie das Land noch nicht gesehen hat. Ein Mob aus teils offenkundigen Rechtsextremisten bedroht in den vergangenen Tagen Einwanderer, griff Moscheen an, bewarf Polizeibeamte mit Ziegelsteinen und versuchte ein Hotel in Brand zu setzen, in dem Migranten untergebracht sind. Als Reaktion bilden sich Trupps von Muslimen, die unter Allahu Akbar rufen und mit Palästina-Flaggen durch die Straßen zogen. Im Internet kursieren Bilder davon, wie auch einige von ihnen andere Bürger angreifen. Es sind bedrohliche Szenen. Die Gewalt, die Drohgebärden, die das Zeug haben, sich gegenseitig zu befeuern. Was ist los auf der Insel? Ausgelöst wurden die Unruhen durch eine Bluttat in Southport nahe Liverpool. Am 29. Juli. Ein 17-Jähriger erstach drei kleine Mädchen, die an einem Tanzkurs teilnahmen, und verletzte 8 weitere Kinder, 2 Erwachsene davon schwer. Noch während die Polizei die Hintergründe ermittelte, verbreitete sich auf den sozialen Netzwerken millionenfach die Falschmeldung, der Täter sei muslimisch, sei kürzlich illegal per Boot nach England gekommen und habe unter Beobachtung des Auslandsgeheimdienst M16 gestanden. Tatsächlich handelt es sich um einen in Großbritannien geborenen Sohn von Einwanderern aus Ruanda. Der Account, von dem die Falschmeldung ausging, ist in Russland registriert. Keir Starmer ermahnte die Betreiber der Plattform, Gewaltanstiftungen nicht länger zu dulden. Außerdem kündigt er schnelle Gerichtsurteile gegen die Randalierer auf den Straßen an. Einen verstärkten Einsatz von Gesichtserkennungssoftware sowie Reisebeschränkungen für bekannte Rechtsextremisten. Oh Mann. Die Herausforderung für die neue Regierung geht allerdings weit über eine unmittelbare Gewalt hinaus. Sie besteht nicht nur in einigen 100 gewaltbereiten Rassisten, denen die Fake News gelegen kam, um in Sommernächten ihren Hass auszuleben. Im Land schwelt eine Frustration, die nicht auf eine Minderheit von Radikalen beschränkt ist. Und das wird die Lage für die neue linke Regierung zu einer viel größeren Aufgabe machen. Bis in die gesellschaftliche Mitte hinein hat sich auf der Insel Misstrauen ausgebreitet. Sehr viele Bürger fragen sich, ob Politik und Polizei den Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft wie der britischen gewachsen sind. Sämtliche Tory-Regierungen der vergangenen 14 Jahre hatten versprochen, die Zuwanderungszahlen auf ein wenige Zehntausende pro Jahr zu begrenzen. Tatsächlich kamen fast jedem Jahr ihrer Regierungszeit mehrere hunderttausend Menschen netto nach Großbritannien. Allein in den vergangenen 2 Jahren waren es knapp 1,5 Millionen. Nur ein Bruchteil davon wird irregulär über den Kanal geschleust. Doch mehrere Zehntausend dieser Bootsgeflüchteten sind wegen des Wohnungsmangels mittlerweile unter Hotels untergebracht. Was, fragte eine Rednerin auf einer Demonstration vergangene Woche in Kingston-upon-Hull, ist mit unseren jungen Leuten, die in ihrem Leben starten wollen, aber keine eigene Wohnung bekommen? Wie viele Briten unzufrieden sind mit der Einwanderungspolitik, zeigt sich zuletzt am Erfolg der Reformpartei von Nigel Farage. Es ist unfassbar, dass die Leute dumm genug sind, eine Partei von Nigel Farage zu denken, einem der Hauptpopulisten bezüglich des Brexits. Dieser Typ hat die gesamte Hand in Hand mit Boris Johnson und weiteren Akteuren Großbritannien in eine Rezession gestürzt. In eine Rezession ungeahnten Ausmaßes. Großbritannien geht es wirtschaftlich schlechter als dem sanktionierten Russland. Und der Typ wird gewählt. Die Leute sind komplett gestört. Weiter heißt es hier. Der einstige Brexit-Chefadvokat holte dem Parlamentswahl am 4. Juli rund 4 Millionen Wählerstimmen. Unter anderem mit der Forderung, nur noch so viele Zuwanderer einreisen zu lassen, wie das Land auch im selben Jahr verlassen. Hä? Schon länger wird auf der Insel darüber diskutiert, ob Politik und Polizei mit besonderer Zurückhaltung reagieren, wenn Gewalttäter einen Migrationshintergrund haben. Besonders einschneidend war ein Skandal, der 2013, kürzlich erst, aufgedeckt wurde. Vielen Gangs mit mehrheitlich pakistanischstämmigen Tätern hatten in Rotterdam seit den 80er Jahren rund 1400 Mädchen missbraucht. Mehrere Untersuchungsberichte kamen später zu dem Schluss, dass Behörden Hinweisen nicht nachgegangen waren, unter anderem aus Angst, Rassismus zu schüren. Ähnliche Fälle wurden seitdem auch aus anderen Städten bekannt. Journalisten erinnern jetzt auch daran, dass sich Keir Starmer als Oppositionspolitiker im Juni 2020 mit gebeugtem Knie fotografieren ließ, nachdem der Afroamerikaner George Floyd in den Vereinigten Staaten von einem Polizisten getötet worden war, während es in London entgegen der Corona-Regeln Black Lives Matter-Proteste gab, bei denen 27 Polizeibeamte verletzt wurden. Klassiker. Nur noch unmittelbar vor den Morden von Southport waren in einem Zuwandererviertel im nordenglischen Leeds heftige Unruhen ausgebrochen, nachdem Mitarbeiter des Sozialamts 4 Kinder aus einer Roma-Familie in staatliche Obhut gegeben hatten. Angerückte Polizisten wurden mit Steinen und Flaschen attackiert und zogen sich wieder zurück. Wir gegen die. Dieses Motiv wird gerade seit dem 7. Oktober immer mächtiger. Der Gaza-Konflikt liefert islamistischen Predigern, muslimisch-identitären Politikern Nahrung für das Narrativ westlicher Regierung unterdrücken nicht nur Muslime, sondern beförderten auch ein Genozid gegen die palästinensischen Glaubensbrüder und Schwestern. Monatelang gab es jedes Wochenende gewaltsame Protestzüge im Land, bei denen auch antisemitische Slogans gerufen wurden. Im Februar sagte ein Sprecher des Unterhauses, er sei nach einem Briefing durch die Sicherheitsdienste in Sorge, Zitat, um die Sicherheit der Abgeordneten und ihrer Familien. Im Wahlkampf waren nach zahlreichen Parlamentskandidaten bedroht, eingeschüchtert worden, weil sie aus Sicht der Täter die Zionisten unterstützen. Strama habe es selbst mit einem Land zu tun, in dem sich zwei Gruppen radikalisiert haben. Jene, die Zuwanderung als Bedrohung empfinden, und jene, die sich im Widerstand gegen eine angebliche islamophobe Gesellschaft sehen. Beides ist das Resultat von Jahren politischer Fehler. Noch von zu viel Großzügigkeit bei der Einwanderung, von zu viel Nachsicht gegenüber Islamisten. Es werde nicht reichen, einen Sommer lang mit dem scharfen Schwert des Gesetzes Gewaltausbrüche zu ahnden, um das Problem zu entschärfen. Keir Starmer wird dafür Antworten auf Fragen finden müssen, die zu lange entweder gar nicht oder von den falschen Leuten gestellt wurden. Wie viel Einwanderung kann ein Staat mit begrenzten Ressourcen in welchem Zeitraum bewältigen? Wie lässt sich eine multikulturelle Gesellschaft zusammenarbeiten, in der wichtigen Wertvorstellungen immer stärker in Widerspruch zueinander geraten und in der das Vertrauen in Institutionen schwindet? Wie gräbt man Populisten beider Seiten zugleich das Wasser ab? So wird Labour mit Wucht in genau die hochbrisanten Konflikte geworfen, die der Partei bisher am liebsten gemieden hat. Und tatsächlich habe ich hier ein paar interessante Parallelen zu der deutschen Politik gefunden, nämlich die Tatsache, dass sowohl die konservativen Tories 14 Jahre lang Großbritannien zugrunde gerichtet haben, mit Versprechen, immer wieder mehr abzuschieben und dass Abschiebung die Lösung sei, genauso wie die Große Koalition und andere Verbindungen mit der CDU unter Federführung der Union das 16 Jahre lang in Deutschland gemacht hat. Und damit einfach Probleme ignorierte und keine Lösung für angehende Migrationsfragen gelöst hat. Es gibt ein Problem in der Migrationspolitik. Dieses Problem wird allerdings nicht mit Abschiebungen gelöst. Dieses Problem wird gelöst, indem man sich den neuen Fragen von Migration stellt. Warum können die nicht ständig arbeiten? Sollte man den Aufenthaltstitel nicht in irgendeiner Form an eine neue Modalitäten setzen, die nichts mit humanitären Gründen zu tun haben, sodass jeder die Chance hat, alles zu machen, um einen neuen europäischen Traum vom amerikanischen Traum kopiert zu schaffen? All diese Dinge könnte man machen, wenn man nicht ständig dieselbe Antwort auf die immer wieder kommende Frage macht. Was macht man mit die Ausländers eigentlich? Ja, anscheinend ist die Antwort immer dieselbe. Abschieben, abschieben. Die Lösung ist für alle vollkommen zurückgebliebenen Dorftrottel abschieben. Das ist keine Lösung, das ändert nichts am System. Das schafft überhaupt keine Verbesserung. Das schafft nichts. Der Glaube, dass Abschiebung in irgendetwas an diesem verfaulten Migrationssystem ändert, ist der Glaube daran, dass das in der Vergangenheit schon passiert ist. Aber immer wieder das Gleiche zu versuchen und zu sagen, dass das dann besser wird, ist halt einfach Wahnsinn. Es ist die Definition von Wahnsinn. Und das nicht anzuerkennen, zeigt einfach nur, dass eine Menge von den Leuten, die denken, dass das in irgendeiner Form eine Lösung wäre, dass die vollkommen dämlich sind. Einfach vollkommen dämlich. Dieser Artikel ist aus der Zeit. Reguliert die Desinformationsplattform X. Die Plattform von Elon Musk ist eine Gefahr für die Demokratie. Es wird Zeit, dass sich die Staatsgemeinschaft wehrt. In den vergangenen beiden Wochen sind folgende Dinge passiert. Bei der Eröffnung der Olympischen Spiele erregte eine vermeintliche Darstellung des letzten Abendmahls mit Drag Queens den Ärger christlicher Fundamentalisten. Einige der Protagonisten wurden mit dem Tod bedroht. Es stellt sich heraus, nicht das letzte Abendmahl war Vorbild der Szene, sondern ein heidnisches Gelage des Gottes Dionysos. Ebenfalls bei Olympia wird die Niederlage einer italienischen Boxerin gegen eine angebliche Transfrau zum Anlass genommen für eine Fundamentalkritik am Umgang mit Transgender-Personen im Sport. Und überhaupt, es stellt sich heraus, die Transfrau ist keine Transfrau, sondern eine Frau mit einer angeborenen Chromosomenanomalität. Im britischen Southport wurden 3 Menschenberichten zufolge von muslimischen Immigranten ermordet. In der Folge kam es im ganzen Land zur Ausschreitung. Es stellt sich heraus, der Täter ist gebürtiger Brite. In allen drei Fällen spielt die Plattform ehemals Twitter, heute X, eine unrühmliche Rolle. Auf ihr verbreiten sich die Falschmeldungen in Windeseile. Sie lösten Reaktionen aus, auf die wiederum reagiert wurde, und innerhalb von weniger Stunden fand man sich in einem Paralleluniversum wieder, welches nichts mit der Realität zu tun hatte. Der ganze Irrsinn, noch verstärkt, wenn nicht sogar angeheizt, hat der Eigentümer der Plattform, Elon Musk, der reichste Mann der Welt, als Reaktion auf die Ereignisse und Großbritannien, schreibt Elon Musk, Zitat, "Civil war is inevitable." Übersetzt, ein Bürgerkrieg sei unausweichlich. Nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele erklärte er, wenn sich das Christentum nicht entschlossen zur Wehr setze, werde es verschwinden.
What the fuck?
Im Fall der Boxerin postete er, Männer hätten im Frauensport nichts zu suchen. So wie er Twitter, ehemals Twitter, überhaupt zunehmend dafür zu nutzen scheint, Wahlwerbung für Donald Trump zu machen und Kritik an Kamala Harris zu üben. Selten hat sich der Besitzer einer Plattform so eindeutig politisch positioniert. Nun lebt Elon Musk natürlich in einem freien Land. Er kann unterstützen, wen er will, und wählen, wen er will, innerhalb der Gesetze. Sogar Donald Trump. Aber was auf X passiert, darf nicht ausschließlich seine Privatsache sein. Die Plattform ist für Teilbereiche des nationalen und internationalen öffentlichen Diskurses das wichtigste Debattenforum. Man kann deshalb nicht einfach argumentieren, wer mit Musk nicht einverstanden sei, könne ja zu Blue Sky, Mastodon oder einem anderen Anbieter wechseln. Denn auf Blue Sky oder Mastodon ist nichts los. Es ist nicht gelungen, die Besonderheiten von X auf eine andere Plattform zu übertragen. Und niemand hat Lust, bei mehreren Online-Firmen gleichzeitig zu posten. Damit untergräbt Musk die Voraussetzung für einen einigermaßen rationalen Diskurs, ohne den Demokratien nicht überleben können. In der Sprache der Ökonomie, der Markt für Diskursplattformen zeichnet sich womöglich dadurch aus, dass er zu einem natürlichen Monopol tendiert. Es gibt Mechanismen, die dazu führen, dass die Nachfrage durch einen und nicht durch mehrere Anbieter bedient wird. So wird man auch nicht mehrere Schienennetze nebeneinander bauen würden, weil man das unwirtschaftlich wäre. Deshalb ist die Hoffnung vergebens, dass Probleme lassen sich durch mehr Wettbewerb lösen. So wie Wettbewerb nicht das Problem löst, dass es nur ein Schienennetz gibt. Die ökonomische Theorie rät für den Umgang mit natürlichen Monopolen. Verstaatlichen und regulieren. Verstaatlichen und regulieren. Eine Verstaatlichung von X kann niemand wollen. In einer Demokratie kann die Öffentlichkeit ihre Kontrollfunktion nur wahrnehmen, wenn diese sich auch gegen den Staat richtet. Die Antriebskraft der Politik ist das Ringen um die Macht, die Antriebskraft der Öffentlichkeit das Ringen um die Wahrheit. So sollte es zumindest sein. Deshalb muss die Konsequenz aus den Ereignissen dieser Tage eine entschlossene Regulierung von X sein. Die EU hat damit bereits angefangen. Sie hat dem Digital Markets Act und dem Digital Service Act ein Instrument gegen Desinformation etabliert. Es sollte nun auch angewendet werden. Es bleibt zu hoffen, dass die USA nachziehen. Wenn Kamala Harris gewählt werden sollte, wenn die beiden größten Wirtschaftsräume der Welt vorangehen, könnte es eng werden für Elon Musk und seine Schmutzkampagnen. Bis dahin muss ich euch einfach sensibilisieren und weiter sensibilisieren. Ehemals Twitter und jetzt X ist eine Plattform der massiven Desinformation. Es ist anzuerkennen. Elon Musk ist ein rechtspopulistischer, absolutes Faschowichserschwein. Der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Der Typ hat seinen kompletten Charakter auf links gedreht. Der ist wirklich, außen wurde nach innen gekehrt. Der ist vollkommen unhinged unterwegs. Social Media und in diesem besonderen Fall Twitter oder jetzt oder auf rechts gekehrt. Naja, wie ihr meint, ne? Also man sagt sprichwörtlich auf links gedreht. Social Media und besonders Twitter ist ein Netzwerk von immer rechter werdenden und rechtsextremen Normalitäten, die nichts mehr mit der Realität tatsächlich zu tun haben. Wer das heute nicht anerkennt und meint, da irgendwie seine Informationen rausziehen zu können, den kann man nicht mehr helfen. Twitter ist keine Nachrichtenquelle, Twitter ist keine Informationsquelle allgemein. Alles, was auf dieser Plattform steht, ist grundsätzlich erstmal genauso einzuordnen, wie es einzuordnen ist. Nämlich Falschinformation. Wrong. Dem ist nicht zu glauben. Es spielt auch keine Rolle, woher man glaubt, was verifiziert ist. Alles und jeder kann irgendeinen fucking Checkmark haben. Es darf nicht wahr sein. Ne? Löscht eure Accounts. Ignoriert diesen Scheiß. Konzentriert euch gerne auf andere Plattformen oder zumindest, und das ist das wirklich Mindeste, ordnet das ein, was da passiert, so wie es eben einzuordnen ist. Dem ganzen Scheiß da ist nicht zu trauen. Die US-Wahl. Eine Rede wie eine Kabinenansprache. Harris-Vizekandidat Tim Walz stellt sich in Pennsylvania seinem Land vor. Als Footballtrainer, der Mountain Dew trinkt, Waffen besitzt und mit Republikanern zusammenarbeitet, ob das klappt? Offen. Die Halle jedenfalls liebt ihn. Am Dienstagabend in Lyakuras Center, einer Mehrzweckhalle in Philadelphia, sitzen mehr als 10.000 Menschen und warten auf den Auftritt von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die zugleich die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ist. Ebenfalls erwartet wird Tim Walz, der Governor von Minnesota, den Harris wenige Stunden zuvor ihren Running Mate erklärt hatte, zu ihrem Kandidaten für die Vizepräsidentschaft. Die Standardphrase bei solchen Gelegenheiten ist, dass die Halle brodele. Aber hier brodelt nichts. Oder kocht oder wird sonst irgendwie zu heiß. Diese Halle ist fröhlich. Sie ist heiter. Sie ist erfüllt von lautem Optimismus. Wie er in der amerikanischen Politik, zumindest auf der demokratischen Seite, in der ersten großen Rede von Barack Obama im Jahr 2018 nicht mehr zu spüren war. Hier herrscht Ausgelassenheit. Hier herrscht Frohsinn. Man kann das sehen auf den TV-Bildern. Dabei sind Harris und Walz noch gar nicht aufgetreten. Eine Gruppe von Trommlern zieht durch die Halle. Es treten einige lokale Politiker und Aktivisten auf der Bühne. Das sind die Menschen, die Arbeit an der Basis machen. Das Auditorium applaudiert ihnen, wie man auf einem Konzert der Rolling Stones oder von Olivia Rodrigo, der örtlichen Vorgruppe, applaudieren würde. Freundlich, voller Vorfreude auf die Stars des Abends, in diesem Fall Kamala Harris und Tim Walz. Moment, ganz kurz bitte. Kamala Harris und Tim wer? Die unbeliebteste Vizepräsidentin aller Zeiten und ein Nobody aus Minne-Dingspums? Was ist das denn? Es fallen an diesem Abend viele wichtige, viele pragmatische Sätze. Kamala Harris wird die beste Rede ihrer politischen Laufbahn halten, weil sie jetzt wirklich daran glaubt, dass sie Präsidentin werden kann. Aber der beste und wahrste Moment gehört zu Tim Walz aus Minnesota. An Harris gewandt, sagte er, Zitat, "Thank you for bringing back the joy." Danke, dass du die Freude zurückgebracht hast. Die Wirkung, die dieser Satz vor den 10.000 Menschen im Lyakuras Center in Philadelphia entfaltete, lässt sich kaum beschreiben. Die Halle explodiert. Es heißt nicht ganz zu Unrecht, dass der erste Eindruck sei der entscheidende. Im Fall von Tim Walz gilt es das allemal. Mehr als 2/3 der Amerikaner haben bislang keine Meinung zu ihm, weil sie ihn schlichtweg nicht kennen. Noch nicht, muss man sagen. Denn der erste Eindruck, den Walz in Philadelphia hinterließ, wäre mit den Worten vielversprechend, vorsichtig beschrieben. Da stand ein Mann auf der Bühne, der auf ganz andere Weise begeisterte als seine Vorrednerin und Chefin. Harris klang schon ein bisschen wie die erste Präsidentin im Weißen Haus. Walz klang eher wie der Nachbar von nebenan. Diese Typen seien creepy und weird as hell, sagte er über Trump und seine Leute. Gruselig und irre seltsam. Das geneigte Publikum liebte diese Art der Sprache. Das hatte schon die zurückliegenden Tage gezeigt. Harris stand einen halben Schritt hinter Walz, mit einem Gesichtsausdruck, dem man entnehmen konnte, dass sie mit ihren Personalentscheidungen zufrieden war. Was Harris gerade hinter sich hat, war wahrscheinlich die schnellste Auswahl eines Running Mates in der jüngeren Geschichte. Und gleichzeitig fühlt es sich an wie eine der langwierigsten Auswahlprozesse, weil am Ende das halbe Land die Minuten bis zum Anruf der Vizepräsidentin bei ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten mitzuzählen schien. Schließlich hat sich Harris wohl auch für den Mann entschieden, mit dem sie sich in den Sonntagsgesprächen am besten verstanden hat. Das war offenbar der bislang so unscheinbare Tim Walz. Zitat, unterschätze niemals die Lehrer, sagte der am Dienstagabend auf der Bühne von Philadelphia. Bevor Walz 2006 in die Politik ging, unterrichtete er an einer öffentlichen Schule die Fächer Sozialkunde und Erdkunde. Der gutmütige Pädagoge in ihm scheint immer noch durch. Walz stellt sich der Öffentlichkeit aber vor allem als ein fröhlicher Kämpfer und ein nahbarer Patriot vor. Er sagt, er habe 24 Jahre lang, Zitat, stolz die Uniform des Landes getragen. Als Mitglied der Nationalgarde stieg er bis in den Rang des Command Sergeant Major auf. Er sprach aber auch gleich von seinem ersten großen Auftritt darüber, dass er und seine Frau Gwen jahrelang vergeblich versucht hätten, Kinder zu kriegen. Dass es schließlich mit vielen Gebeten und künstlicher Befruchtung gelang. Seine inzwischen erwachsene Tochter heißt deshalb Hope, Hoffnung. Das mag ein privates Detail sein, aber in einem Land, in dem Abtreibung und Geburtenkontrolle zum Gegenstand des Kulturkampfes geworden sind und damit zu einem zentralen Wahlkampfthema, ist kein unerhebliches Detail. Der Running Mate von Harris glaubt offenbar nicht daran, dass die Fragen der Fortpflanzung allein in Gottes Hand liegen. Tim Walz, 60, wurde in Bud sozialisiert, einem Örtchen mit ein paar hundert Einwohnern im Bundesstaat Nebraska, der zwar nicht ganz auf Minnesota grenzt, aber an seiner nordöstlichen Ecke immerhin fast. Zu den verlässlichsten Running Gags des neuen Vizepräsidentschaftskandidaten gehört, dass er in seiner Abschlussklasse auf der Highschool 24 Schüler gab und 12 davon waren Cousins. Mit solch kleinen Witzen aus dem Kleinstädtchen Amerika können sich viele identifizieren, egal ob sie politisch links oder rechts stehen. Aber es gibt wahrscheinlich wenig, auf das sich in diesem zerrissenen Land mehr Leute einigen können als auf eine gute Sportgeschichte. Und auch die hat Walz zu erzählen. Er trainierte ja nicht nur das Footballteam der Mankato West High School, sondern holte mit dieser notorischen sieglosen Mannschaft auch die erste Meisterschaft auf Bundesstaatsebene. Als Harris ihren Vize in Philadelphia vollstände, nannte sie ihn nicht einmal ein- oder zweimal, sondern eben 7 bis 8 Mal Coach Walz. Er liefert dann in dieser Rolle eine Rede ab, die streckenweise wie eine Kabinenpredigt bei knappen Halbzeitrückständen klang. Freitagabend, Flutlicht, Ärmel hoch, wir holen das Ding noch. Schlafen können wir wieder, wenn wir hiermit fertig sind, rief Walz dem Publikum zu. Seine Frau Gwen lernte Walz bei der Arbeit kennen. Sie ist Highschool-Lehrerin. Gwen Walz sagte der Zeitung Stars Tribune aus Minneapolis einmal, sie habe sich beim Unterricht im Klassenzimmer nebenan immer vom lauten Organ ihres späteren Ehemanns gestört gefühlt. Ende der 80er Jahre unterrichtete Tim Walz dann ein Jahr lang Englisch an einer Schule in China. Angeblich kann er bis heute ein wenig auf Mandarin sprechen. Was man sonst noch über ihn weiß: Er saß für einen strukturkonservativen und landwirtschaftlich geprägten Teil Minnesotas im US-Kongress. Er war erst der zweite Demokrat nach 1892, der in diesem Wahlkreis gewann. Er sammelte patriotische Münzen. Er fährt in einem Dienstwagen als Governor in der Regel vorn auf dem Beifahrersitz, weil ihm hinten ständig schwindelig wird. Er trinkt weder Kaffee noch Alkohol, sondern am liebsten Diet Mountain Dew. Ein Softdrink, der auch schon zum Gegenstand dieses Wahlkampfs wurde. Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance warf dem Demokraten neulich vor, nahezu alles als rassistisch zu bezeichnen, was normale Amerikaner eben gerne so täten. Als Beispiel nannte er, Zitat, ich habe gestern eine Dose Diet Mountain Dew getrunken und heute wieder. Ich bin mir sicher, dass sie das auch rassistisch nennen werden. Naja, tun sie bestimmt nicht, denn Tim Walz trinkt das Zeug ja selbst den ganzen Tag. Die Republikaner werden nun versuchen, Tim Walz als linksradikal darzustellen. Es wäre auffällig, wie engagiert die Harris-Kampagne sogleich versucht, bei diesem Thema den vermeintlichen Linksradikalismus gegenzuhalten. Gleich in der ersten Pressemitteilung zu ihrem Running Mate wurde betont, dass Walz eine Schusswaffe zu Hause habe, gerne Fasane jage und das Second Amendment unterstütze, also das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf Waffenbesitz. Zitat, wie Millionen von Waffenbesitzern glaubt er, dass der Kongress mehr unternehmen müsse, um dem Waffengewalt in unseren Gemeinden zu begegnen, stand da noch. Und so ähnlich sagte Walz es dann auch abends in der Halle. Walz hinterließ an diesem Abend viele bemerkenswerte Sätze, doch 2 davon stachen heraus. Im ersten ging es darum, dass er mit der anderen Seite zusammenarbeiten könne, dass er also in Zeiten der maximalen Spannung ein Vermittler sein wolle. Zitat, ich habe die Kunst des Kompromissens gelernt, sagte er, des Kompromisses ohne meine Werte zu verraten. Seine zweite große Satz war dann weniger versöhnlich. Er war eine Attacke. Zitat, während der Präsidentschaft von Donald Trump ist die Zahl der Gewaltverbrechen im Land gestiegen, sagt er. Und dann wartet er eine Weile, um die Luft für seine Pointe zu lassen. Zitat, da habe ich die Verbrechen, die er begangen hat, noch nicht einmal einberechnet. Dem Applaus zufolge könnte das sein Hit werden für die anstehende Tour durch die Swing States. Von Michigan über North Carolina, Georgia, Wisconsin und Arizona bis Nevada. Wenn es so weitergeht, werden Harris und Walz in all diesen Orten die Mehrzweckhalle als unwahrscheinliche Rockstars füllen. Eine eben noch unbeliebte Vizepräsidentin und ein bislang weitgehend unbekannter Governor. Bei diesem Artikel empfinde ich schon Freude, weil ich einfach nur weiß, dass es eine Hoffnung gibt, dass der christofaschistische Donald Trump nicht nochmal Präsident wird. Nur dieser Artikel und viele von diesen Artikeln geben mir einfach ein gutes Gefühl, dass es zumindest eine Chance gibt, dass diese dämlichen, radikalen, vollkommen christofaschistisch veranlagten korrupten Superpsychopathen nicht nochmal die Möglichkeit haben, das Präsidentschaftsamt mit ihrem absoluten, volltraumatisierten Megaverbrecher vollzumachen. Sehr, sehr gut. Und die Umfragen, auch wenn es nur Umfragen sind, bewegen sich halt in eine pro-demokratische Richtung. Auch wenn russische Desinformation in amerikanischer Kluft jemanden das nicht klar machen will, ist die Richtung doch ziemlich beeindruckend. Hoffen wir mal, und das ist wirklich eine Hoffnung, dass es über die nächsten 3 Monate so bleibt. Denn erst im November, am 5. November meines Wissens, wird in Amerika gewählt. Und sollte es bis dahin so positiv bleiben, wie es jetzt ist, gibt es eine Chance. Es heißt nicht, dass das gegeben ist. Wir sollten nicht den gleichen Fehler machen wie 2016 bei Clinton und Trump. In keiner Art und Weise. Aber es ist beeindruckend, wie komplett selbstzerstörerisch die republikanische Kampagne zum jetzigen Zeitpunkt ist. Also ist schon sehr interessant. Interessant. Wir werden natürlich die Wahl weiter begleiten. Selbstbestimmungsgesetz. Aus Spaß war niemand da. Künftig genügt ein einfacher Gang zum Standesamt, um seinen Geschlechtseintrag zu ändern. Allein in Leipzig melden sich in den ersten Tag 400 Menschen an. Tessa Ganser hatte Jahre auf diesen Moment gewartet. Am 1. August pünktlich um 8 Uhr meldete sich die transgeschlechtliche Grünpolitikerin und Bundestagsabgeordnete persönlich im Standesamt im niederbayerischen Zwiesel an, um ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Ein Freudentag sei das gewesen, so schildert sie es der Süddeutschen Zeitung in einem schriftlichen Statement. Nach einer gesetzlich verpflichtenden Wartezeit von 3 Monaten darf Ganserer dann im November offiziell den Antrag stellen und bekommt ihre neue, korrigierte Geburtsurkunde ausgehändigt. Bei Vornamen steht dann Tessa, bei Geschlecht weiblich. Während viele ursprünglich geplante gesellschaftspolitische Großprojekte der Ampel von der Abschaffung des Abtreibungsverbotes bis hin zur Kindergrundsicherung stocken, hat das kontrovers diskutierte Selbstbestimmungsgesetz erfolgreich am 12. April den Bundestag passiert. Es erleichtert trans- und intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen, ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen zu ändern. Vorher musste das ein Gericht entscheiden. Künftig geht das über eine Erklärung beim Standesamt. Das neue Gesetz löst damit das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980 ab, welches vom Bundesverfassungsgericht in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig erklärt wurde. In Kraft tritt das Selbstbestimmungsgesetz erst am 1. November. Aber da für die Änderung eine 3-monatige Bedenkzeit erforderlich ist, darf man sich jetzt schon dafür anmelden, was nicht nur Tessa Ganserer genutzt hat. Ein Süddeutschen Zeitung Rundruf in mehreren deutschen Standesämtern ergab, dass es in Leipzig in den ersten Tagen fast 400 Anmeldungen eingegangen sind. 2023 waren dort aufgrund der schwierigen und kostenintensiven Verfahren nach dem transsexuellen Gesetz 14 Geschlechtseinträge insgesamt geändert worden. In München haben sich seit dem 1. August 70 Menschen gemeldet, in Köln 30, in Nürnberg 60, 39 waren es in Kiel. Im Standesamt für Berlin Mitte an die 50. Gehandhabt werden die Anmeldungen für die Erklärung überall anders. In Nürnberg sind es vorwiegend persönliche Termine mit Beratung. In Berlin reicht eine E-Mail. In Leipzig ist es ein Online-Formular. In den befragten Standesämtern ist großes Interesse festzustellen, was aber erwartet wurde, da viele Betroffene das bisherige Transsexuellengesetz als Schikane empfanden und wie Tessa Ganserer auf den frühestmöglichen Termin mit den erleichterten Regeln warteten. Zuletzt ließen jährlich insgesamt etwa 3000 Menschen deutschlandweit ihren Geschlechtseintrag ändern. Das Bundesfamilienministerium rechnet nun mit etwa 4000 jährlich. Das Grundgesetz schützt das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung. Das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt. Aber die bisher geltenden mehr als 40 Jahre alten Regeln sahen oft kostenspielige Gutachten von 2 verschiedenen Sachverständigen vor. Entschieden hat am Ende ein Gericht. Vor allem die psychologischen Gutachten wurden von Betroffenen und Experten kritisiert. So wurde dafür unter anderem gefragt, wie oft man denn Biere, ob man Damenunterwäsche trage, welche sexuellen Fantasie man denn habe. Das Verfahren sei demütigend, sagte Ganserer, die als erste Abgeordnete in Deutschland 2018 ihre Transidentität publik machte. Künftig reicht nach der Anmeldung und der 3-monatigen Wartezeit die sogenannte, Zitat, Erklärung mit Eigenversicherung. Am Standesamt, das der gewählten Geschlechtseintrag sowie der neu gewählte Vorname der Geschlechtsidentität am besten entspricht. Es gelten die Einträge männlich, weiblich und divers. Wer einen nicht zum neuen Geschlecht passenden Vornamen hat, muss diesen ebenfalls ändern lassen. Auch Minderjährige unter 14 Jahren haben das Recht dazu, allerdings müssen ihre Eltern die Erklärung persönlich am Standesamt abgeben. Obwohl das Selbstbestimmungsgesetz keine medizinische Maßnahmen regelt, also ob ein Geschlecht hormonell oder operativ verändert wird, war und ist die Aufregung bei Kritikern groß. So spricht sich Alice Schwarzer dagegen aus. In der, ne, wo? In der Bild mit Krawatte, in der Welt, bezeichnete sie als, Zitat,
woke Debatte.
Die Faschisten von der AfD behaupteten bei einer Bundestagsdebatte vergangenes Jahr, das Selbstbestimmungsgesetz sei eine, Zitat, ja, das steht hier so jetzt, Symbiose von Nordkorea und Gender Gaga. Die Union kritisierte bei der Gesetzesverabschiedung im April, dass der Kinder- und Jugendschutz nicht mehr gewährleistet werde. Das Gesetz habe zudem Sicherheitslücken und könne durch Kriminelle missbraucht werden.
Weil die jetzt in diese ganzen Frauenduschen kommen und die können in die Frauenhäuser einbrechen.
Obwohl das nie vorkommt.
Die gehen jetzt in die ganzen Frauenhäuser.
Außerdem könnten Jugendliche während der Pubertät beeinflusst werden. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jan Plopner glaubt nicht, durch das neue Gesetz signifikant mehr Menschen motiviert würden, ihren Geschlechtseintrag zu ändern, wenn auch am Anfang, Zitat, eine kleine Welle zu erwarten sei, weil eben viele Betroffene gewartet hätten. Plopner, der im Rechtsausschuss an der Gesetzberatung dabei war, ist von Beruf selbst Standesbeamter. Am 1. August war er wie Tessa Ganserer ebenfalls im Standesamt, eben allerdings in Nürnberg und mit anderen Aufgaben. 10 betroffene Personen habe er an dem Tag mitberaten. In Richtung Kritiker betonte er, Zitat, aus Spaß war da niemand da. Klassisches konservativ-rechtes Narrativ. Das wird ausgenutzt, weil jetzt werden Frauenschutzräume indoktriniert von Männern. Aber ich habe dazu tatsächlich zuletzt aus dem 630-Podcast vor wenigen Tagen einen Auszug vom, es gibt da einen Verein, der die Betreuung der Wohnhäuser, Wohnschutzräume für Frauen macht, der einfach sagt, dass das nicht geht. Also das funktioniert nicht. Du hast nicht das richtige Geschlecht und kannst in diese Schutzräume rein. So funktioniert das nicht. So geht das einfach nicht. Und diese Realität anzuerkennen, ist natürlich ein großes Problem für Menschen, die Rechtspopulisten und allgemeine Trottel sind. Aber das Selbstbestimmungsgesetz ist auf dem Weg. Im November ist es endlich in Kraft und das ist so wichtig, auch wenn es noch nicht alle, also wirklich auch wenn es noch nicht alle Sachen sind. Ich glaube, das, was sich transidentitäre politische Aktivisten gefordert haben, ist das sogenannte, aber das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht als realistisch, aber es, zumindest bringe ich es mal vor, das sogenannte Deadnaming unter Strafe zu stellen. Das bedeutet, für die Leute, die es nicht wissen, das gibt Forderungen, dass die, sobald der Geschlechtseintrag geändert ist, dass wenn das Leute dich dann bei deinem alten Namen nennen, dass das wohl deine strafbare Handlung ist. Aber das ist natürlich in dem Gesetz oder in diesem Selbstbestimmungsgesetz nicht durchgekommen. Aber nur, falls ihr die Debatte da irgendwie gar nicht mitverfolgt habt. Gut, das war's mit den Nachrichten heute. Mehr habe ich gar nicht. War ein ziemlich langer Artikel. Aber.